SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Und wir starten heute mal wieder mit einer Ankündigung von US-Präsident Trump, die wenig überraschend kam. Die USA wollen zusätzliche Zölle von 25% auf alle ausländischen Autos erheben. Trump sagte bei der Unterzeichnung der Anordnung im Weißen Haus, die Zölle würden am 2. April in Kraft treten. Ab dem 3. April kassierten die USA sie dann. Aus Washington berichtet Julia Kastein.
Die Zölle sollen dauerhaft gelten und würden mittelfristig dafür sorgen, dass Autohersteller ihre Produktion komplett in die USA verlagern und viele zusätzliche Jobs schaffen, behauptete Trump. Die neuen Zölle seien eine gute Nachricht für alle Autobauer, die schon jetzt in den USA produzieren. Statt Teile beispielsweise in Kanada oder Mexiko herstellen zu lassen, würde die Produktion künftig komplett in den USA stattfinden, so Trump. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass durch die zusätzlichen Zölle die Preise für US-Verbraucher um mehrere tausend Dollar pro Auto steigen werden. Trump versprach, diese Mehrkosten durch Steuererleichterungen zu kompensieren. Schon vor der Zollankündigung waren die Aktienwerte der großen Autobauer gesunken. Kritiker warnen, dass die Handelspolitik des Präsidenten die USA in eine Rezession stürzen könnte.
Die angekündigten zusätzlichen US-Zölle auf Autoimporte stoßen auf Kritik in der EU und in Deutschland. Thomas Grimmer fasst erste Reaktionen zusammen.
Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie Müller spricht von einem fatalen Signal für den freien Handel und einer erheblichen Belastung für die Unternehmen. Sie fordert umgehende Verhandlungen zwischen den USA und der EU über ein Abkommen. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen setzt auf Gespräche. Sie kündigte an, als große Handelsmacht werde Brüssel Arbeitnehmer, Firmen und Verbraucher in der gesamten EU schützen. Der CDU-Außenpolitiker und frühere NRW-Ministerpräsident Laschet sagte dem ZDF, Europa müsse nun mit voller Wucht reagieren, das heiße Gegenzölle androhen und Gesprächsangebote machen.
Donald Trump hatte ja zuletzt auch die US-Entwicklungshilfen zusammengestrichen. Die geplanten Kürzungen bei internationalen Hilfsprogrammen könnten zu einer neuen HIV-Ansteckungswelle und Millionen Toten führen. Das ist das Ergebnis einer Studie von WHO-Experten und australischen Forschern. Sie wurde in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht. Einzelheiten von Stefan Tröntle aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Die Studie schätzt, dass sich in den kommenden 5 Jahren zwischen 5 und 10 Millionen Menschen neu mit HIV infizieren könnten, wenn internationale Hilfsmittel wie befürchtet gestrichen werden. Besonders schwerwiegend könnte der Einfluss auf ärmere afrikanische Länder südlich der Sahara sein. Sollten die 5 größten Geberländer, darunter die USA, vorgeschlagene Mittelkürzungen nicht abmildern, könnten in den kommenden 5 Jahren demnach dort fast 3 Millionen Menschen zusätzlich an AIDS sterben. Derzeit gibt es weltweit jährlich rund 600.000 AIDS-Tote. Die gesamte Anti-HIV-Finanzierung wird zu 40% von internationalen Gebern unterstützt. 3/4 davon kamen bisher aus den USA. Deborah Ten Brink, eine Autorin der Studie, sagte, die Mittelkürzungen könnten jahrzehntelange Fortschritte bei der Behandlung und Prävention von HIV zunichte machen.
Wie die deutsche Entwicklungsarbeit in Zukunft aussehen könnte, darüber ist in Berlin eine politische Debatte entbrannt. Auch das zuständige Ministerium wird dabei in Frage gestellt. Hintergrund sind die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Beide Parteien sind sich bei dem Thema nicht einig. Aus Berlin berichtet Anne-Katrin Mellmann.
Der frühere Entwicklungsminister Dirk Niebel findet die Abschaffung des Entwicklungsministeriums sinnvoll. Seine Aufgaben sollten ins Auswärtige Amt integriert werden. Auch Mittelkürzungen bei internationaler Zusammenarbeit sind aus Sicht des FDP-Politikers möglich. Ganz anders sieht das der frühere Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU. Er könne in Anbetracht der geplanten Rekordausgaben für Rüstung und Infrastruktur nicht nachvollziehen, wie über Kürzungen zum Beispiel bei der Flüchtlingsnotversorgung diskutiert werden könne. Wenn Deutschland das Entwicklungsministerium aufgibt, verliert das Land enorm an Einfluss, so Müller. In den Koalitionsgesprächen streiten Union und SPD über die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit. Die Union will das Ministerium ins Auswärtige Amt integrieren, die SPD will es stärken.
Das Amtsgericht Montabaur hat einen katholischen Priester wegen Kindesmissbrauchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte einen Fall zur Anklage gebracht, der sich 2019 im Fürstentum Liechtenstein zugetragen hatte. Demnach hatte der Pfarrer in seiner Gemeinde einem damals 8-jährigen Mädchen an die Brust gefasst. Das Amtsgericht verurteilte ihn nun zu einer Haftstrafe von 8 Monaten auf Bewährung. Nach dem Urteil kündigte der Verteidiger an, in Berufung zu gehen. Die Leipziger Buchmesse ist offiziell gestartet. Zur Eröffnung am Abend wurde der Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen. Er ging an den belarussischen Schriftsteller Alhird Bacharewitsch. Simone Thielmann berichtet.
Der belarussische Autor erhielt den Preis für seinen opulenten Roman Europas Hunde. Ein aus allen erzählerischen Nähten platzender Roman, so die Worte der Jury. Bacharewitsch erinnerte in der Dankesrede daran, dass seine Bücher in seiner Heimat Belarus als extremistisch eingestuft und deshalb verboten sind. So stand nicht nur ein grandioser Autor auf der Bühne, sondern auch ein politisch Verfolgter. An einen anderen politisch Verfolgten erinnerte Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Dem algerischen Schriftsteller und Friedenspreisträger Boualem Sansal droht wegen eines kritischen Interviews eine lange Haftstrafe. Symbolisch blieb für ihn im Gewandhaus ein Platz frei. Das Gewandhausorchester spielte unter anderem Musik des norwegischen Komponisten Edvard Grieg. Norwegen ist in diesem Jahr Gastland auf der Leipziger Buchmesse.
Und heute ist auf der Buchmesse dann der erste Besuchertag. 1 Kilo Honig pro Kopf essen die Menschen in Deutschland jedes Jahr. Es ist der beliebteste Brotaufstrich. Die Stiftung Warentest hat jetzt herausgefunden, oft sind die billigen Eigenmarken der Discounter dabei besser als andere Honigmarken. Nico Rau hat sich den Test genau angeschaut und weitere Ergebnisse.
Die Tester haben unter anderem die Sensorik geprüft, darunter fallen dann Geschmack und Geruch. Aber auch, ist das wirklich reiner Bienenhonig, der naturbelassen ist, oder wurde das Produkt zu stark erhitzt oder sogar mit billigem Zuckersirup gestreckt. Von den 7 Schlusslichtern, da kommen 3 aus dem Ausland, aber es sind auch 4 heimische Produkte dabei, deutlich teurer und teilweise von den Herstellern auch als echter deutscher Honig oder als Spitzenqualität vermarktet. Damit müssen sie dann aber besondere Qualitätsansprüche erfüllen, haben sie aber nicht getan.
Die Fußballfrauen von Bayern München sind im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Sie haben das Rückspiel beim französischen Club Olympique Lyon mit 1:4 verloren. Schon im Hinspiel hatten die Bayern-Frauen eine 0:2 Niederlage kassiert.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wird's freundlicher und wärmer als gestern. Zwar halten sich anfangs an manchen Stellen noch Nebel- und Hochnebelfelder oder dichte Restwolken, aber mit der Zeit kommt immer besser die Sonne raus. Vorübergehend entstehen nochmal harmlose Quellwolken. Zum Abend hin ist es aber oft richtig sonnig. Die Temperaturen erreichen heute 10 Grad im Allgäu und bis zu 19 Grad an der Ahr. In Böen weht tagsüber ein mäßiger bis starker Nordostwind. Morgen wird's erst sonnig, später allmählich wolkiger, wieder bei bis zu 19 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Das Büro einrichten, Mitarbeiter suchen und sich in den vielen Gängen in und um das Reichstagsgebäude erstmal orientieren. So geht es diese Woche den neuen Bundestagsabgeordneten. Wir stellen Ihnen einige davon vor und schauen dabei heute auf die SPD-Fraktion. Die ist ja im neuen Bundestag deutlich geschrumpft und hat diesmal nur 11 neue Abgeordnete. 2 davon kennen Sie, Verteidigungsminister Boris Pistorius und Innenministerin Nancy Faeser. Andere sind in der Bundespolitik aber noch komplett neu, zum Beispiel Jens Behrens aus dem Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen. Und für ihn ist auch der Job als Berufspolitiker ein kompletter Neustart, denn bis vor wenigen Tagen hat er noch eine Bankfiliale geleitet. Silas Schwab hat ihn getroffen.
Am Geldautomaten im Untergeschoss des Reichstagsgebäudes kommt Jens Behrens seinem bisherigen Job noch einmal ziemlich nah.
Ja, wir machen das nochmal mit der Uhr.
Er hält seine Smartwatch an den Geldautomaten. Behrens, 1,89 groß, Vollbart, gegelte Haare, guckt freundlich und konzentriert. Gleich wieder ganz der Bankkaufmann.
Das ist das Schöne, dass man das Portemonnaie nicht mehr zücken muss. Also das erfüllt einem mit Freude, dass man als Sparkassenkunde im Bundestag kostenlos Geld abheben kann. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass die Sparkasse hier vertreten ist und die Volksbank nicht. Das ist immer so der heimliche Wettbewerber.
Seine neuen Wettbewerber heißen jetzt nicht mehr Volks- und Commerzbank, sondern CDU, AfD, Grüne und Linke. Nach 26 Jahren als Bankkaufmann zieht er jetzt für die SPD in den Bundestag ein. Die Erkennungsfarbe seines Arbeitgebers bleibt knallrot. Nicht die einzige Gemeinsamkeit.
Von der Arbeit her würde ich sagen, was das Ganze deckungsgleich macht, ist auf jeden Fall die Arbeit mit und für Menschen. Ich habe Menschen immer Lösungswege aufgezeigt, wie man das Leben vielleicht einfacher oder besser gestalten kann. Und in der Politik ist es halt ähnlich.
Im Wahlkampf lief der Bankjob noch parallel zur politischen Arbeit. Schließlich hat Jens Behrens sich mal vom Auszubildenden bis zum Filialleiter hochgearbeitet. Das lässt man nicht einfach so hinter sich.
Ich musste dann auch die ein oder andere Träne verdrücken, aber letzten Freitag habe ich dann gesagt, so, ich bin weg.
Und plötzlich ist er in einem Job, den er so nie gelernt hat. Den Leiter für sein Berliner Büro kann Jens Behrens von seinem Vorgänger aus Soest übernehmen und damit von dessen Vorwissen profitieren. Für ihn ist aber fast alles neu. Kein Problem, meint Behrens.
Ich glaube, wenn man was mit Leidenschaft macht, mit voller Überzeugung, mit Herzblut, dann kann man auch so ein Mandat wie das Bundestagsmandat vollumfänglich ausfüllen. Und ich glaube, man kann sich auch in so eine Tätigkeit reinfinden.
Besonders gespannt ist Behrens auf all die Sitzungen im Plenum mit den anderen Abgeordneten.
Hab dafür auch extra einen neuen Anzug gekauft. Also es gibt so Punkte, die mir immer extrem wichtig sind. Dann habe ich manchmal für irgendwas eine neue Krawatte oder halt einen neuen Anzug, wo ich dann einfach sage, okay, das war der Anzug, den ich dann zum ersten Mal da und da anhatte.
Seine Sparkassenanzüge wandern aber trotzdem noch nicht in die Altkleidersammlung. Denn so ganz haben seine Kunden ihn nicht gehen lassen. Er musste versprechen, bei einigen Beratungsgesprächen auch in Zukunft dabei zu sein, wenn er denn gerade in seinem Wahlkreis ist.
Das Angebot habe ich gemacht, da stehe ich auch zu. Ich glaube nicht, dass das so massiv angenommen wird, weil die Kolleginnen und Kollegen einen guten Job machen und wir haben die Übergabe auch vernünftig gemacht. Aber das Angebot steht natürlich.
Viel Zeit dafür wird Jens Behrens nicht mehr haben. Bald werden die Ausschüsse zugeteilt. Sein Wunsch natürlich Finanzpolitik. Besonders am Herzen liegt ihm, dass in den Kommunen mehr investiert wird.
Wir haben viele Jahre die Straßen, die Schienen verwahrlosen lassen, weil wir das nötige Geld nicht zusammengekriegt haben oder es nicht über die Schulden finanzieren wollten. Und das ist, glaube ich, der richtige Impuls an die Bürgerinnen und Bürger, dass wir die Infrastruktur im Land, in Bildung, dass wir das verbessern wollen.
Die Frage des Geldes wird Jens Behrens also weiterhin an seinen alten Job in der Bank erinnern. Und natürlich der Geldautomat im Untergeschoss.
Silas Schwab hat berichtet.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Über die Zukunft der Ukraine wird zurzeit immer wieder auf Gipfeltreffen in unterschiedlicher Zusammensetzung gesprochen. Heute trifft sich in Paris die selbsternannte Koalition der Willigen. Grob gesagt sind das die westlichen Unterstützer der Ukraine bis auf die USA. Frankreichs Präsident Macron hat zu dem Gipfel eingeladen und Deutschland reist dabei nicht mit leeren Händen an. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am vergangenen Freitag nämlich zusätzliche 3 Milliarden Euro an Militärhilfen für die Ukraine bewilligt. Einzelheiten dazu hat unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth.
Gedacht ist das Geld vor allem für die Luftabwehr der Ukraine. Systeme der Typen Iris-T und Patriot sollen angeschafft werden. Außerdem Lenkflugkörper, Aufklärungsdrohnen und neue Überwachungsradare. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich dafür bei Deutschland schon bedankt. Er will heute auch in Paris mit dabei sein. Frankreichs Präsident Macron hat Vertreter von 31 Ländern eingeladen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Ukraine militärisch besser unterstützt werden kann, nachdem die USA andeuten, ihre Hilfe zurückzufahren. Und wie eine künftige europäische Sicherheitsstruktur aussehen könnte. Aber die Staats- und Regierungschefs wollen auch darüber sprechen, wie ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine abgesichert werden kann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Und unter all den Mächtigen in Paris, den Staats- und Regierungschefs, wird auch einer sein, der zwar viel Geld mitbringt, aber selbst nur noch semi-mächtig ist. Das kommentiert unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Auch Bundeskanzler Scholz wird dabei sein. Wobei man jetzt ja eigentlich immer seinen neuen Titel verwenden müsste. Der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz. Also so eine Art Lame Duck, wie die Amerikaner das nennen. Eine lahme Ente. Klingt halt nicht so vorteilhaft. Es ist aber auch kein besonders toller Job, geschäftsführender Bundeskanzler zu sein. Man kann nicht mehr wirklich entscheiden und hat eigentlich auch keine wirkliche Macht mehr. Macht ist aber die Währung in der Politik. Das war sehr deutlich zu sehen vorgestern, als der neue Bundestag erstmals zusammengetreten ist. Scholz durfte da schon nicht mehr oben auf der Regierungsbank sitzen, sondern musste wieder runter, zurück ins Glied auf einen Sitz in seiner Fraktion. Es war teilweise bedrückend zu sehen, wie schnell sich Machtverlust manifestiert. Der Kanzler, um den sich sonst im Bundestag alle scharen, mit dem jeder reden wollte, lief plötzlich allein durch den Saal. Das Interesse hat sich schlagartig von ihm abgewendet. Jetzt scharten sich die anderen um Boris Pistorius oder Lars Klingbeil, seine Parteigenossen, die aller Voraussicht nach auch in der neuen Regierung was zu sagen haben. Politik ist knallhart. Vom mächtigsten Mann im Staat zum wenig beachteten Mann von gestern liegt manchmal nur ein Tag.
Evi Seibert hat kommentiert und wir schauen jetzt, was an diesem Donnerstag heute ansonsten noch wichtig wird. In Stuttgart geht der Prozess gegen den Messerattentäter von Mannheim weiter. Am Dienstag hatte der Angeklagte vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim ausgesagt und die Tat gestanden. Er hatte im Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz 5 Menschen schwer und den Polizisten Ruven Lauer tödlich verletzt. Heute soll ein weiteres Opfer aussagen, das sich während der Tat unter anderem am Stand der islamfeindlichen Bürgerbewegung Pax Europa aufgehalten hatte. SWR-Reporter Patrick Fiegei berichtet.
Nach SWR-Informationen hatte sich Johnny L. bereits kurz vor dem Angriff von Suleiman A. mit dem Islamkritiker Michael Stürzenberger unterhalten. Er war offenbar zufällig in Mannheim, zeigte Interesse am Infostand der BPE. Nach der ersten Messerattacke auf Michael Stürzenberger durch Suleiman A. hatte Johnny L. den Angreifer zunächst festgehalten, um Stürzenberger zu helfen. Allerdings hielt ihn ein Passant, der in die Situation eingegriffen hatte, offenbar ebenfalls für einen Angreifer. Im Handgemenge riss sich der Attentäter dann wieder frei. Um die unübersichtliche Situation des Angriffs zu analysieren, werden im Gerichtssaal in Stuttgart immer wieder Ausschnitte davon gezeigt. In der kommenden Woche wird dann voraussichtlich Michael Stürzenberger selbst als Zeuge gehört. Der Attentäter hatte ihn am Dienstag klar als sein Ziel benannt.
Vom Oberlandesgericht Stuttgart ans Oberlandesgericht in Frankfurt am Main. Da geht heute der Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Fußballschiedsrichter Manuel Gräfe und dem Deutschen Fußballbund in eine neue Runde. Gräfe musste im Sommer 2021 seine Bundesliga-Karriere als Schiedsrichter beenden, weil die Altersgrenze damals bei 47 Jahren lag. Der heute 51-Jährige wollte aber weitermachen und streitet sich seitdem mit dem DFB vor Gericht. Heike Borutta erklärt, was er dabei erreichen will.
Der Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe will vom DFB insgesamt 830.000 Euro für entgangene Einnahmen. Einnahmen, die er nicht hatte, weil der DFB seinerzeit gesagt hatte, mit 47 Jahren ist Schluss. Das Landgericht Frankfurt hat in erster Instanz aber entschieden, das ist Altersdiskriminierung, und hat ihm eine Entschädigung von 48.500 Euro zugesprochen. Gräfe will aber mehr. Nämlich auch Schadenersatz, und zwar für 3 verpasste Saisons, in denen er kein Spiel mehr leiten konnte. Pro Saison verlangt er 260.000 Euro. Deshalb ist er in Berufung gegangen und darum geht es heute.
Etwas weiter südlich von Frankfurt, da blickt man heute gespannt in den Weltraum. 12 Jahre lang hat die Raumsonde Gaia für die Europäische Weltraumagentur ESA das Weltall und unsere Galaxie vermessen und dabei Sonnenstürme und winzige Meteoriteneinschläge überstanden. Heute wird sie offiziell abgeschaltet und der Befehl dafür kommt aus dem ESA-Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt. Maximilian Klemann berichtet.
Wenn der Ausknopf gedrückt wird, wird die Raumsonde auf eine sogenannte Friedhofsbahn gelenkt. Die Sonde war 2013 als Messgerät ins All geschickt worden. Ihre Daten haben zum Beispiel dabei geholfen, eine Art Himmelskarte der Milchstraße zu erstellen, das Alter der Galaxie näher zu bestimmen und schwarze Löcher zu entdecken. Mehr als 13.000 wissenschaftliche Fachartikel wurden mit Hilfe der Daten von Gaia veröffentlicht. Zum Zeitpunkt der Abschaltung heute wird die Sonde 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein.
Definitiv Schluss ist heute auch für ein Windrad auf dem Rosskopf bei Freiburg. Es wird nämlich gesprengt und ist schon das 2. von 4 Windrädern dort, dem es so geht. SWR-Reporterin Anita Westrup weiß warum.
Die Rotorblätter und die Gondel, also das Maschinenhaus, wurden schon abmontiert. Nur der rund 80 Meter hohe Betonturm, der ragt noch aus dem Wald hervor. Eine Spezialfirma aus der Eifel übernimmt erneut die Sprengung. Bis Herbst sollen dann die alten Windräder weg sein. Mehr als 20 Jahre lang lieferten sie Strom. Nun steht ein Generationenwechsel auf dem Rosskopf an. Im nächsten Jahr sollen 2 leistungsstärkere und größere Windräder gebaut werden. Die Freiburger Ökostromgruppe rechnet damit, dass die neuen Windräder mehr als doppelt so viel Strom erzeugen wie die alten. Insgesamt sollen sie mehr als 6.000 Haushalte in Freiburg mit Strom versorgen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.